SWR aktuell, Infodate am Mittag.
Mit Petra Waldvogel, guten Tag. Impfen oder nicht impfen? Das ist die Frage, an der die Geister sich gerade heftig scheiden. Und wenn doch impfen, dann auf jeden Fall lieber nicht mit AstraZeneca. Heute berät die Europäische Arzneimittelbehörde EMA in einer Sondersitzung über den schwedisch-britischen Corona-Impfstoff. Seit dieser Woche wird nämlich auch in Deutschland nicht mehr mit AstraZeneca geimpft, weil mehrere Fälle von Hirnthrombosen nach einer Impfung gemeldet wurden. Gesundheitsminister Spahn hat diesen Impfstoff am Montag verkündet, musste dafür viel Kritik einstecken, hat die Entscheidung gestern aber noch einmal verteidigt. Und zwar auch als Beweis für die Sicherheit in Sachen Corona-Impfung.
Unser System funktioniert, unsere Pharmakovigilanz, also unsere Überwachung bei der Impfkampagne funktioniert. Vorfälle werden gemeldet, Vorfälle werden daraufhin untersucht, ob es einen Zusammenhang, ein Muster gibt, ob es eine Verbindung geben kann zur Impfung. Und wenn das der Fall ist, dann werden Maßnahmen ergriffen.
In Deutschland sind inzwischen 7 Fälle dieser Sinusvenenthrombose bei insgesamt 1,6 Millionen Geimpften bekannt. 6 Frauen sind es und ein Mann im Alter zwischen 20 und 50 Jahren. Eine mögliche Entscheidung der EMA könnte daher sein, die Altersempfehlung zu ändern, so die SPD-Gesundheitspolitikerin Sabine Dittmar.
Wenn die Auswertung ergibt, dass der Impfstoff von AstraZeneca künftig nur für bestimmte Personengruppen geeignet ist oder dass es konkrete Ausschlusskriterien gibt, so muss das natürlich entsprechend in der Impfstrategie berücksichtigt werden.
Und das könnte heißen, dass jetzt doch eher die Älteren mit AstraZeneca geimpft werden. Vorausgesetzt, die wollen das dann auch überhaupt noch. Impfgegner fühlen sich gerade bestätigt und das Vertrauen insgesamt in nicht nur diesen Impfstoff ist ziemlich angeknackst, meint unsere Hauptstadtkorrespondentin Eva Ellermann.
Halb Europa schaut heute nach Amsterdam. Denn da entscheidet die EMA über Risiken und Nebenwirkungen des AstraZeneca-Impfstoffs. Und nebenbei auch darüber, ob das berühmte Licht am Ende des Tunnels, das uns die Kanzlerin versprochen hat, nur ein bisschen flackert oder ausgeht. Bis zum Ende des Sommers sei jeder, der wolle, geimpft, hieß es. Aber im Moment fällt jede 4. Impfung aus. AstraZeneca steht inzwischen für Verwirrung und Enttäuschung, also das Gegenteil von Vertrauen. Wer kommt da noch mit? Erst sollen nur die unter 65-Jährigen geimpft werden, dann die Älteren doch auch und jetzt vielleicht bald nur noch die über 65-Jährigen, weil es bei jüngeren Frauen Probleme gab. Wie bitte? Nur die Brexit-Briten impfen von Anfang an, was das Zeug hält, jeden mit AstraZeneca und buchen Sommerurlaub auf Mallorca. Liebe EMA, liebes Paul-Ehrlich-Institut und lieber Bundesgesundheitsminister Spahn, ich finde es gut, dass nochmal genau hingeschaut wird. Aber bitte, macht der Verwirrung ein Ende und sprecht heute mit einer Stimme, wenn wir AstraZeneca noch eine Chance geben sollen.
Eva Ellermann kommentierte. Die Entscheidung der EMA kommt voraussichtlich heute Nachmittag. Es bleibt also noch abzuwarten, wie es in Corona-Deutschland weitergeht. Impfen oder nicht impfen, das ist eigentlich überhaupt keine Frage, wenn man zurückdenkt an die Bilder aus Italien vor einem Jahr. Die Region Bergamo in der Lombardei war im Frühjahr 2020 das Epizentrum. In Windeseile erkrankten dort Tausende, hunderte Menschen starben. Heute wird Italien dort der vielen Corona-Toten gedenken. Elisabeth Pongratz berichtet.
Künftig wird der 18. März der landesweite Gedenktag für die Covid-Opfer sein. Unweit des Krankenhauses soll ein Zeichen der Hoffnung entstehen, ein Wald der Erinnerung. Marco Boschini von der Vereinigung Comuni Virtuosi hat ihn mitinitiiert. Wir wollten etwas Lebendiges machen, ein Denkmal, das auf eine Art atmet. Deshalb haben wir Pflanzen gewählt. Das schien uns die schönste Weise. Dort sind die Menschen, die keine Luft bekommen, und dort die Bäume, die helfen, Luft zu bekommen und unsere Luft zu reinigen. Es soll einmal ein Ort des Lebens werden. Ministerpräsident Mario Draghi wird symbolisch einen Baum pflanzen. Eine Linde, die die Gemeinde Vicari in der Provinz Foggia gespendet hat. Wieder eine symbolische Geste, die eine sehr enge Bindung zwischen zwei Gemeinden schafft, die weit voneinander entfernt sind. Vicari liegt in Apulien. Es ist ein kleines Dorf mit wenigen hundert Einwohnern, das einer so großen Stadt wie Bergamo etwas spenden wollte. Dadurch wird eine Verbundenheit geschaffen, die für ewig hält. Viele Orte, aber vor allem Bergamo, werden nicht mehr so sein wie vor der Pandemie. Das meinen die Jungen ebenso wie ein 80-jähriger Einwohner. Sie hat sicherlich jeden verändert. Sowohl diejenigen, die betroffen waren, aber auch die anderen, die es nicht erwischt hat.
Nach monatelanger Debatte wurde heute Vormittag das Missbrauchsgutachten für das Erzbistum Köln vorgestellt. Die Gutachter entlasten darin Kardinal Wölke, erheben aber Vorwürfe gegen den heutigen Hamburger Erzbischof Hesse, dem 11 Pflichtverletzungen im Zusammenhang mit der Aufarbeitung von Missbrauchsvorwürfen vorgeworfen werden. Das Handeln der Verantwortlichen im Erzbistum sei über viele Jahre von Chaos, von subjektiv empfundener Unzuständigkeit und Missverständnissen geprägt gewesen, so der Strafrechtler Björn Gerke bei der Vorstellung des Gutachtens.
Wir haben erhebliche Mängel im Hinblick auf die Organisation des Aktenbestands sowie der Aktenführung im Erzbistum festgestellt. Viele Verdachtsfälle liegen lange zurück, aber wirklich gemeldet wurden sie erst, das war für uns signifikant, mit Aufkommen der Missbrauchsdebatte ab dem Jahr 2010. Sie haben teilweise Jahre, halbe Jahrzehnte, wie zwischen 1975 und 1979, wo niemand einen Verdachtsfall beim Erzbistum gemeldet hat, obwohl wir aus der zuvor dargestellten Grafik wissen, dass es dort zu massiven Missbräuchen gekommen ist.
Der Strafrechtler Björn Gerke. Überraschung bei den Parlamentswahlen in den Niederlanden. Zwar hat die liberale Partei von Ministerpräsident Mark Rutte laut Prognosen die Mehrheit gewonnen. Unerwartet zweitstärkste Partei wurde aber die Mitte-Links-Partei, die 66. Reaktionen am Tag nach der Wahl hat unser Korrespondent Ludger Katzmierzak gesammelt.
Welche Jammer.
Es ist schade, ich hatte gehofft, dass die linken Parteien stärker sein
würden.
Bislang bin ich zufrieden mit Rutte. Nun kann er weitermachen mit wem auch immer, das muss er selber wissen. Ich musste schon ein bisschen überlegen, auch wegen der Corona-Politik, wen ich wähle. Aber am Ende ist es dann doch Rutte geworden. Aber ehrlich gesagt habe ich das wirklich erst im letzten Moment so entschieden. Noch sind nicht alle Stimmen ausgezählt, aber ein großer Sieger steht bereits fest. Die Linksliberalen legen deutlich zu und ziehen klar an Oppositionsführer Geert Wilders vorbei. D66 wird zweitstärkste politische Kraft. Für den Politologen Tom van der Meer allenfalls eine kleine Überraschung. Die niederländischen Wähler sind zuletzt eigentlich in drei Blöcke auseinandergefallen. Es gibt die Wähler links, die Wähler rechts in der Mitte und die radikal rechten Wähler. Und D66 steht genau zwischen links und der Mitte. Deshalb ist die Partei für beide Seiten attraktiv.
Von beide Kanten.
Fokus Südwest.
Nach der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz beginnen die Sondierungsgespräche für eine neue Ampelkoalition. Dazu kommen die Spitzenpolitiker der drei Parteien zusammen. Aus Mainz, Thomas Nettelmann.
Für die SPD gehen unter anderem Spitzenkandidatin Dreyer und Parteichef Lewenz in die Gespräche. Von den Grünen werden unter anderem Spitzenkandidatin Spiegel und Fraktionschef Braun dabei sein. Bei der FDP werden voraussichtlich Landesparteichef Wissing und Spitzenkandidatin Schmidt teilnehmen. Alle drei Parteien hatten bereits nach der Landtagswahl am Sonntag signalisiert, dass sie die Koalition fortsetzen wollen. Die Verhandlungen dazu sollen spätestens Anfang Mai abgeschlossen sein. Der neu gewählte Landtag kommt erstmals am 18. Mai zusammen.
Mal wieder geschlossen. Wegen Corona müssen im Ortenaukreis im Süden Baden-Württembergs jetzt doch die meisten Geschäfte wieder schließen. Die Regelung gilt ab Samstag, das hat Landrat Frank Scherer bestätigt. SWR-Reporter Ulf Seefeld.
Der Ortenauer Landrat macht keinen Hehl daraus. Er und sein Gesundheitsamt sind mit der Entscheidung nicht einverstanden. Sie müssen sich allerdings an die Vorgaben des Sozialministeriums in Stuttgart halten. Landratsamt und Gesundheitsamt sind der Meinung, der Inzidenzwert allein könne nicht entscheidend sein dafür, ob zum Beispiel der Einzelhandel öffnen darf oder nicht. Der Inzidenzwert liegt in der Ortenau heute bei 81. Wichtig sei unter anderem, ob die Krankenhäuser ausgelastet sind. Das sei im Ortenau-Kreis derzeit nicht der Fall.
Und dann war da noch
der Gesang der Zikaden. Für die einen ist es das schönste Lied des Sommers, für andere ganz einfach nur viel zu viel Lärm.
sounds like a spaceship landing.
Es klingt wie ein Raumschiff, das landet. Super laut, 80 bis 100 Dezibel, die Lautstärke eines vorbeifahrenden Motorrads oder Düsenflugzeugs. Die Boyband da oben in den Bäumen dreht richtig auf. Aber hey, es sind eben Teenager, die Spaß haben.
Hey, they're just teenagers having fun.
Meint der Insektenforscher Professor Michael Raub von der University of Maryland. Und er scheint sich richtig zu freuen auf diese Heerscharen von Teenager-Zikaden, die Anfang Mai über die Ostküste der USA herfallen werden. 1,5 Millionen Zikaden bevölkern dann in einigen Regionen nur 4000 Quadratkilometer. Das große Krabbeln, das nur alle 17 Jahre stattfindet. So lange bleiben die Zikaden nämlich jeweils unter der Erde, bevor sie sich für ihre lautstarke Balzparty rauswagen. Trillionen von Zikaden insgesamt, die dann Bäume, Rasen und Gehwege bevölkern und einen höllischen Lärm machen.
SWR aktuell, Infodate. Auch für Ihren Sprachassistenten morgens, mittags und abends.